Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Wir befinden uns heute in Stufels in Brixen und treffen Maria Theresia Noflatscher bei sich zu Hause. Sie lebt inmitten von Kunst und doch zieht es sie immer wieder hinaus in die Natur. Ihr großes soziales Engagement zeichnet sie aus, ist sie doch das Gesicht der Sozialgenossenschaft Efeu in Brixen. Dass ihr großes Verständnis für soziale Anliegen bereits in der Kindheit verwurzelt ist, davon erzählt uns Maria Theresia Noflatscher heute in unserem Podcast Nah dran gehen. Herzlich willkommen, Frau Noflatscher.
Grüß Gott, schön, dass ihr da seid. Ich spüre die Verantwortung stark. Da gibt jede Woche andere Aufgaben, die zu bewältigen sind. Wenn man mit so vielen Leuten, mit so vielen Geschwistern aufgewachsen ist, da gibt es dann jeden zweiten Tag irgendetwas, was zu bewältigen ist. Das war schon ein großer Schreck, wie der Peter gestorben ist, das schon. Freude ist das Äußerste, was die Menschen in ihrer Macht haben. Und mit diesem Wort Freude kann ich was anfangen.
Frau Noflatscher, Sie sind für Ihr Engagement in der Sozialgenossenschaft Efeu bekannt. Sie stehen dabei dem Verwaltungsrat als Präsidentin vor. Wollen Sie uns ein wenig erzählen, was die Kernaufgabe der Sozialgenossenschaft Efeu ist, die sich auf die sozialpädagogische und therapeutische Förderung von Menschen mit Wahrnehmungsstörungen spezialisiert hat und wie Sie eigentlich zu dieser großen Aufgabe gekommen sind?
In der Sozialgenossenschaft Efeu, da werden junge, behinderte Erwachsene therapiert und betreut nach einem Schweizer Modell, nach dem AFPOLTA-Modell. Die Eltern oder einige Eltern von Klienten, die noch bei uns sind, die haben vor gut 20 Jahren die Sozialgenossenschaft Efeu gegründet und die haben sich mit dem AFPOLTA-Modell beschäftigt und festgestellt, dass ihre Kinder auf diese Therapie sehr gut ansprechen. Und im Verwaltungsrat, da war vor gut 10 Jahren Konrad Musner, ein Primar von Sterzing, der mir öfters beim Orgelspiel die Register gezogen hat. Dann, er hat mich mehrmals gebeten, ob ich für ihn in den Verwaltungsrat gehen würde. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Etwas später hat einer der Präsidenten das Geld in Gold in Deutschland angelegt und wir hatten von einem Tag zum anderen kein Geld mehr. Er wurde dann entlassen von seinem Amt und im Verwaltungsrat war niemand bereit, die Präsidentschaft zu übernehmen. Das hat dann mein Bruder Peter gemacht und der ist dann, glaube ich, so circa 3 Jahre der Präsident der Genossenschaft gewesen und er hat auch gemerkt, dass das eine sehr aufwendige Angelegenheit ist. Man hat die Verantwortung für einen Betrieb. Ja, das manchmal meinen die Leute ja so, dass ein bisschen sozial, das geht hier gut übernimmt und er hat dann mehrmals zu mir gesagt, ich soll das übernehmen.
Das bedeutet also eben, wie Sie es auch sagen, also eine Genossenschaft hat einerseits eben das Wohl aller im Sinne. Aber dennoch ist es so, man muss auch wirtschaften, man muss es eigentlich unternehmerisch führen und man darf nicht ins Negative gehen, budgetmäßig. Und von daher ist die Verantwortung groß. Und wenn man sie ehrenamtlich übernimmt, eine solche Aufgabe, investiert man viel Zeit und auch übernimmt eine große Verantwortung. Spüren Sie diese Verantwortung stark oder überwiegt bei Ihnen immer noch also die Freude für das Tun und für das ganze Output, das Sie hier sehen?
Ich spüre die Verantwortung stark. Da gibt jede Woche andere Aufgaben, die zu bewältigen sind. Aber doch, wenn ich im Efeu bin und die behinderten Erwachsenen dort erlebe, dann bereitet sie mir große Freude. Und auch die jungen Angestellten dort. Die sind mit viel Engagement und auch mit Freude dort.
Wir hatten ja selbst das Glück, also dass die Struktur besichtigen zu dürfen, reinschauen zu dürfen und haben gesehen, dass es eine sehr ruhige, sonnige, warme Atmosphäre dort gibt. Also dass alles sehr gut betreut werden. Möchten Sie vielleicht ein bisschen auf diese AFPOLTA-Methode eingehen oder nur kurz erläutern, was anders ist wie in anderen Einrichtungen?
Ja, bei uns werden die Klienten auch therapiert. Da findet nicht nur Betreuung statt, sondern auch Therapie. Nach dem AFPOLTA-Modell, da werden die Klienten geführt und sie kommen dann in die Entspannung. Und daher auch die ruhige Atmosphäre dort. Und wir werden auch von einem Schweizer, Herrn Walter Ewald, zweimal im Jahr evaluiert in dieser Methode. Und das ist für uns sehr hilfreich. Und er sagt auch jedes Mal, wenn er kommt, dass wir auf einer hohen professionellen Ebene unterwegs sind.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie selbst sind in einer großen Gemeinschaft groß geworden, also in einer Großfamilie. Sie stammen aus Albains und sind am Kircherhof als neuntes von 9 Kindern geboren worden. Ihr Vater ist leider schon sehr früh mit 50 Jahren verstorben. Und Sie sagten einmal, eine so große Familie bedinge es eigentlich, sozial zu sein oder sozial zu werden. Würden Sie das auch so umreißen wollen?
Ich denke schon. Wie gesagt, ich bin die neunte von eben von 9 Geschwistern. Der Vater ist bei uns mit Anfang 50 verstorben. Und ja, da mussten wir schon alle ordentlich zusammenhalten, damit das Leben weitergeht. Ja, das hat die Mutter von uns eingefordert. Sie hat Großes geleistet. Das sehen wir im Nachhinein oder ich sehe das im Nachhinein. Oder sie hat es auch eigentlich öfters auch von sich gesagt. Ihr werdet erst später merken, was ich alles geleistet habe.
Und eine der großen Leistungen wahrscheinlich auch ihrer Mutter war, dass sie die Kinder gefördert hat in ihrer Entwicklung und dann auch sie befeuert hat, sich weiterzubilden, auszubilden. Denn anders als man vielleicht annehmen möchte, ist ihr beruflicher Hintergrund ja nicht jener der Sozialpädagogik, sondern sie haben in Innsbruck Biologie studiert und haben sich dann auch später stark spezialisiert. Woher rührt dieses Interesse für die Biologie oder wie kam es zu dieser Studienwahl?
Zufällig, rein zufällig. Ich habe im Leben eigentlich nicht so herumgedüftelt, ob jetzt das passieren soll oder das nächste passieren soll. Daheim, wie wir so viele Geschwister waren, da hat man von einem Tag auf den anderen geschaut, dass das Leben weitergeht. Und die Mutter hat von uns die Arbeit zu Hause am Hof eingefordert, die haben wir gemacht. Und die Schule nebenbei, die ist uns zum Glück gut, das ist uns zum Glück gut gelungen. Und dann bin ich einmal nach Innsbruck gefahren, da war schon meine ältere Schwester an der Uni und die ist mit mir zur Universität gegangen. Und da habe ich dann einfach ein paar Richtungen gesehen und mir kam vor, das ist das Übersichtlichste auf der Biologie.
Aber wahrscheinlich auch der Bezug aus der Landwirtschaft von zu Hause, also dass Sie das Ganze auch geschätzt haben, wahrscheinlich die Lebenszyklen von der Natur.
Ja, das habe ich eigentlich mehr danach im Nachhinein gemerkt. Oder ich merke das auch heute noch, wie sehr ich mit dem Feld verbunden bin. Ich gehe gerne aufs Feld und mache dort meine Arbeiten. Ich helfe mitunter meiner Nichte in Albains.
Sie haben sich auch sehr interessant spezialisiert in Innsbruck. Und zwar haben Sie mir erzählt, in Ihrer Doktorarbeit haben Sie das Thema der Spinnen gewählt, sind dann in die Feldarbeit an ziemlich, also mehrere Standorte in Südtirol gereist, auf den Sonnenberg, in trockene Gegenden im Unterland, ins Eisacktal, rund um Säben. Wie kam diese Wahl, dass es Spinnen waren, für die Sie sich dann interessiert hatten?
Auch das war rein zufällig. Ich bin da mit meiner Freundin Susanne. Wir wollten uns ein Thema für die Diplomarbeit suchen. Und dann haben wir unterwegs einen Südtiroler getroffen aus dem Pustertal und der hat gesagt, geht zum Herrn Thaler, zum Professor Thaler hin, der kann euch ein Thema geben. Dann sind wir zu ihm hingegangen, wobei ich davor bei ihm ein Praktikum gemacht habe und wir am Ende des Praktikums ein Eis gegessen haben, dass wir das hinter uns haben. So froh waren wir über diese Begebenheit. Und wie er merkte, dass ich aus Südtirol komme, hat er sofort Interesse an mir gezeigt, weil ja die Spinnen im südlichen Alpenbereich eine große Besonderheit auch darstellen. Er hat mir dann als Diplomarbeit die Spinnen an trockenen Standorten in Albains vorgeschlagen. Das habe ich dann gemacht, habe da auch in den Obstwiesen Fallen. Ich habe da Fallen gestellt, immer ein Jahr lang in verschiedenen Lebensbereichen. Da hatte ich schon sehr besondere Funde. Er war sehr erfreut über die hohe Artenzahl in Albains und ich war dann fasziniert, wie die wunderbar aussehen, die Tiere. Die meisten wissen nicht, was für eine Ästhetik allgemein die Spinnentiere und natürlich auch die Insekten haben, sei es vom Aussehen als auch von den Farben.
Wir sind ja heute, als wir durch Ihr verwinkeltes Haus oder mehrstöckiges Haus hier in Stufels gegangen sind, auch einem großen Mikroskop vorbeigegangen. Sie haben ja im Anschluss an das Studium auch unterrichtet. Lässt einen eine solche Leidenschaft ein Leben lang nicht nicht los. Also dass man sowohl in der Wissensvermittlung als auch im Privaten dann immer wieder eigentlich ja weiterforscht, weiter sich neu erfindet, indem man sagt, man sucht weiter in der Natur.
Ich habe ja nach der Diplomarbeit noch ein Forschungsdoktorat gemacht über Spinnen an Xerothermstandorten in Südtirol und im Finchbau in Kastelfeder, auch in Neustift besondere Arten gefunden oder und auch die Lebensgemeinschaften sind in jedem Lebensraum wieder anders. Das war schon interessant. Ja, ich habe auch 4 neue Spinnenarten gefunden. Das ist schon was Besonderes.
Und den Schülern, den Studenten, also den Jugendlichen, konnten Sie die Begeisterung für die Natur auch vermitteln? Oder wie holt man mehr aus Jugendlichen heraus als nur im Unterricht mit Fachbüchern?
Zum einen haben wir in der Schule die Tiere auch angeschaut und angegriffen, sei es Insekten oder Spinnentiere, sie durften die auch mitbringen. Und dann gibt es in der ersten Klasse doch oft junge Leute, die mit Ekelhaftigkeit den Tieren begegnen. Das war mir ein großes Anliegen, dass sie merken, dass die Natur etwas anderes ist, dass die Tiere und auch die Pflanzen eine große ästhetische Angelegenheit auch sind. Und zum einen haben wir das in der Schule versucht und ich glaube schon, es ist mir auch gelungen. Die haben das mit der Zeit abgelegt und mein Kollege Andreas de Clara, der hat viel Schlangen in die Schule gebracht. Er hat sie da in Kübeln mitgebracht und ich habe diese Kübel in die Klasse mitgenommen und da muss ein Deutschlehrer lange arbeiten, bis er diese Emotionen in seinem Bereich schafft, bis er die schaffen kann, die es dort gegeben hat. Und am Anfang, da wollen Einzelne die Schlange angreifen und irgendwann haben dann alle das Bedürfnis, ich möchte jetzt auch in der Hand.
Wahrscheinlich lernen am lebenden Objekt oder lernen in der Natur, wie Sie auch erzählt haben, wenn man auf die Bloße geht und dann die verschiedenen Vegetationsstufen im Abstieg sieht. Also das Erkennen in der Natur ist etwas anderes, als es nur sich erlesen und erlernen.
Das ins Freie gehen ist ganz etwas Wichtiges. Ich erzähle jetzt 2 Besonderheiten. Ein Jahr mal, da hatte ich einen Schüler, der in der Schule so
durchschnittlich war.
Und das sind wir im Flärsch auf die Hütte rauf und dann irgendwo an die Kuppe. Und da sieht man ja viele Berge rundherum. Und da hat der Betroffene gesagt, seid still, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehabt. 18-jährig. Oder wenn man in die Schuderansau geht oder nach Matsch oder auch Kastelfeder. Wir haben ja so viele wunderbare Lebensräume und da sagen manchmal die Schüler, wieso machen wir das nicht öfter? Ja. Sie haben das gesagt. Sie haben durchaus auch ein großes Empfinden für die Natur.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Wir treffen Maria Theresia Noflatscher bei sich zu Hause. Ihr großes soziales Engagement zeichnet sie aus, ist sie doch das Gesicht der Sozialgenossenschaft Efeu in Brixen. Wenn Sie jetzt mit so großer Begeisterung von Ihrer Lehrtätigkeit erzählen, sollten unsere Hörer wissen, Sie sind jetzt seit einigen Jahren im Ruhestand. Wie haben Sie diesen Übergang geschafft von einem aktiven Berufsleben hin zur Pension? Also nicht jedem fällt das natürlich leicht. Oder haben Sie jetzt neue Tätigkeiten, mit denen Sie den Tag am liebsten verbringen?
Es war ja so, dass ich in den letzten Unterrichtsjahren bereits die Präsidentschaft im Efeu über hatte, dann bin ich ja auch noch in Alvans die Organistin. Wir haben auch einen Bruder, der Hilfe braucht. Ich wohne mittlerweile mehr in Alvans als in Brixen. Und das ist mir dann auch zu viel geworden. Ich musste da mit großer Disziplin die Tage verbringen. Und es hat mir in der Schule sehr gut gefallen. Aber ich bin dann froh gewesen, dass ich ein Paket weniger hatte.
Sie haben eben das noch etwas klein wenig angeschnitten. Aber der Ausgleich, den Sie in der Musik finden und eben die Arbeit als Organistin in der Fraktion Albeins, das ist Ihnen sehr wichtig. Das gibt Ihnen auch sehr viel, nicht wahr, als musikalisch tätig zu sein.
Ja, ich habe in der Mittelschule und in der Oberschule Klavier gelernt und dann danach eigentlich auch wieder eher Zufall begonnen, Orgelstunden zu nehmen. Und Ja, beim vorigen Domorganisten Otto Robatscher. Und dem war es ein Anliegen, mir beizubringen, dass ich die Messen gut begleiten kann. Und das ist ihm gelungen und ich bin da darauf eingestiegen. Das habe ich dann gemacht und wir haben dann in den letzten Jahren, wir haben lange den Herrn Albert Birksteiler bei uns als Chorleiter gehabt. Das hat er mit großem Engagement gemacht und in den letzten Jahren die Frau Sattler-Klara. Und man konnte mit ihnen wirklich toll musizieren und das bringt auch Freude. Und auch hier, auch beim Chor, spielt das Soziale eine große Rolle. Da fällt mir gerade eine, die Else ein, die aus München nach Albeitz gezogen ist. Else Mitterutzner mit dem Schauspieler Peter Mitterutzner verheiratet. Wie die gegangen ist vom Chor, hat sie gesagt, ich habe in Albeitz mit dem Chor Heimat gefunden. Große Worte für uns als Gemeinschaft. Oder es gibt auch andere Chorsänger, die inzwischen einmal eine schwere Krankheit zu tragen hatten oder sonst was Schweres zu tragen haben. Dann werden sie... Hilft Ihnen das auch?
Ja, Sie haben es auch erzählt gehabt. Sie mussten im Leben mehrere Schicksalsschläge erleben, darunter den plötzlichen Tod Ihres Bruders im Oman. Hat dies Ihren Blick auf das Leben generell verändert? Sind Ihnen heute andere Dinge im Leben wichtig als früher?
Ich glaube, dass wenn man mit so vielen Leuten, mit so vielen Geschwistern aufgewachsen ist, dann da gibt es dann jeden zweiten Tag irgendetwas, was zu bewältigen ist. Das war schon ein großer Schreck, wie der Peter gestorben ist, das schon. Aber wir haben einfach davor auch immer wieder schauen müssen, fertig zu werden. Oder in meiner Kindheit ist man auch mehr in den Nachbarhäusern ein- und ausgegangen. Ich denke jetzt gerade bei uns an die Fitzmarie. Da haben in der Nachbarschaft drei ledige Leute gewohnt und dann die Marie, das war die Bäuerin dort, und ihr Bruder, der Luis, der hat recht getrunken, hat dann einmal auf der Straße drüben ein Motorrad und ein Motorrad angefahren. Und dann hat es danach mehrmals Gerichtsverhandlungen gegeben. Und wenn man da bei der Marie ins Haus gegangen ist, einmal kann ich mich erinnern, ist sie da am Boden gelegen, habe ich gemeint, ist jetzt gestorben, oder? Da haben wir gelebt mit denen oder auf der anderen. An der anderen Seite unseres Hauses, da haben zwei ledige Frauen gewohnt, die Verena und die Anna. Und da ist die stärkere von den beiden, die Anna, die ist früher verstorben. Und dann hat die Verena, da war ich um die 30, hat die Verena mich gefragt, ob ich ihr helfe, ihr Leben zu bewältigen.
Und sie hat gefragt, das Leben zu bewältigen.
Ja, 30. Ja, einfach die. So, ja, das, da musste dann eine Badante besorgt werden oder einfach. Sie selber war auch depressiv, die ist in Behandlung gewesen. Und das habe ich übernommen. Und im Moment meinte ich, ja, das ist jetzt eine Aufgabe für mich, die Aufgabe für mich. Und die Verena hat immer wieder gesagt, ich bete jeden Tag für dich. Im Nachhinein merke ich erst, dass sie mir das Geschenk gegeben hat. Dass sie mir das Geschenk gegeben hat, bei ihr die Haustür aufzutun. Ich kann vieles von dort erziehen.
Ist es dann auch so, Sie engagieren sich eben jetzt, Sie haben gesagt, im Privaten, aber eben auch für die Genossenschaft. Gelingt es Ihnen auch, andere Menschen für dieses Ehrenamt zu begeistern, sie hineinzuholen in den Verwaltungsrat und etwas von sich zu geben, von ihrer Zeit, von ihrem Engagement? Ist es für Sie auch ein Anliegen, andere Menschen für das Sozialgenossenschaftliche zu begeistern?
Das mache ich eigentlich nicht. Natürlich, wenn ein Verwaltungsratsmitglied ausfällt, dann muss ich mich darum kümmern, wer kommt jetzt nach. Und das ist ein großes Thema auch im Efeu. Es war der Wunsch, dass nicht nur Betroffene in den Verwaltungsrat kommen, sondern auch andere. Ja, ich habe darüber viel, viel nachgedacht. Wir hatten auch in der Vergangenheit Mitglieder im Verwaltungsrat, die nicht direkt betroffen waren. Sie kommen mit einer anderen Sicht daher. Die kann durchaus positiv sein und in manchen Bereichen fehlt ihnen auch die Erfahrung. Und ich mache hier in der Genossenschaft selbst oft auch den Vergleich mit der, ich denke an die Obstgenossenschaft oder an die Bremi beispielsweise. Ich komme von der Landwirtschaft und im Verwaltungsrat dort sage ich mir, da wollen die Bauern wahrscheinlich niemand anderen drinnen haben. Die verstehen das nicht.
Als Vergleich auch. Und deswegen glauben sie auch, dass es besser ist, jemand hat einen Bezug also zu der jeweiligen Genossenschaft.
Es sollten einige drinnen sein. Allgemein bin ich der Meinung, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen viel mehr die Verantwortung für andere übernehmen sollen, die Hilfe brauchen. Und das soll in den Familien beginnen. Es lastet viel zu viel auf einzelne Mitglieder der Familie. Das Bewusstsein, dass man etwas gemeinsam tragen soll, das ist
nicht immer gegeben.
Es ist nun mal gegeben.
In unserer Gesellschaft, ja.
Wohlhabenden Situation, in der wir sind.
Ja. Sie sind hier umgeben, Sie leben umgeben von Büchern. Sie lieben es, denke ich, zu lesen. Ziehen Sie auch Kraft aus diesem Hobby, aus der Literatur, aus der Lektüre?
Ja, ich habe viel gelesen, ich lese gerne. In letzter Zeit viel religiöse Literatur. Und das gibt mir wirklich Kraft. Gibt mir Kraft auch in Efeu.
Und das ist vielleicht schon ein schönes Hinführen zu unserer abschließenden, noch sehr persönlichen Frage an Sie. Wann, Frau Noflatscher, sind Sie am glücklichsten?
Ja, mit dem Wort Glück habe ich so meine Schwierigkeit. Ja. Ich zitiere da den Rainer Maria Rilke, der in seinem Buch Du musst dein Leben ändern, da schreibt er, Freude ist unsäglich mehr als Glück. Glück bricht über die Menschen herein, Glück ist Schicksal. Freude bringen sie in sich zum Blühen. Freude ist einfach eine gute Jahreszeit über dem Herzen. Ja, und Freude ist das Äußerste, was die Menschen in ihrer Macht haben. Und mit diesem Wort Freude kann ich was anfangen. Freude verspüre ich, wenn ich jetzt in Albans bin und es kommen die kleinen Kinder meiner Nichten ins Haus herein und sie haben eine Freude und ich und auch mein Bruder, wir haben eine Freude, wenn sie kommen. Wir leben dann auch schon zum Teil auch mit uns. Ich habe eine Freude mit den behinderten Menschen im Efeu, eine große Freude, die ich sehe, dass diese ganze Situation da oben nicht so sehr eigentlich von der sozialen Seite.
Das ist auch ungewöhnlich, weil eben als Sozialgenossenschaft und eigentlich auf Hilfe ausgerichtet, würde man meinen, man hat das Soziale im Blick.
Nein, ich bin da bei denen, ich sitze da bei denen am Tisch ich bin fasziniert von wie es von den Begegnungen mit ihnen. Oder es ist auch der Sohn meines verstorbenen Bruders Peter dort, der Thomas, der ist seinerzeit normal geboren, hat dann eine zu hohe Sauerstoffgabe gehabt und ist von dieser Situation, ist die Motorik weg. Und in früheren Jahren, wenn es mir nicht gut ging, da habe ich mir öfters gesagt, jetzt muss ich zum Thomas gehen, zu schauen, wie man tut. Nicht so sehr sozial sehe ich das. Oder wenn Leute sagen, wenn wir da mit ihnen irgendwo sind und dann sagen Leute zu mir, ja, da muss da mal jemand einen Tag arbeiten, um danach zufrieden zu sein. Mit diesen Aussagen kann ich gar nichts anfangen.
Sondern Sie haben unseren Podcast heute mit Rainer Maria Rilke mit einem sehr literarischen Zitat zum Abschluss gebracht.
Ich möchte noch eine Sache mit der Freude sagen, etwas Wichtiges. Wenn ich meine Freunde treffe, mit denen ich ein Leben lang in der Freundschaft verbunden bin, dann habe ich eine ewige Riesenfreude. Es gibt da einige.
Das ist schön. Danke unserem heutigen Gast Maria Theresia Noflatscher für dieses sehr interessante und tiefsinnige Gespräch. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und hören Sie wieder rein in unseren Podcast, wenn es heißt Nah dran gehen, Menschen und ihre Geschichten in Südtirols Raiffeisengenossenschaften. Danke fürs Dabeisein.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.